Im Trinity Irish Pub zu Lugano. Der Antonio I. brutzelt Burger und schiebt Pizza in den Ofen. Sein Job als Koch ist nur eine Tarnung. In Wahrheit ist er Boss bei der italienischen Mafia 'Ndrangheta, bis er auffliegt. Hinter dem Restaurant Schöfli im thurgauischen Wengi. Italienische Männer treffen sich im Boccia Club. Bei einer Observation von der Polizei kommt aus, die Herren reden über Drogen. Es geht um Kokain und Heroin. Im Februar 2022 steht die Zürcher Sondereinheit Diamant vor der Wohnung im 22. Stock von einem Hochhaus Zürich. Sie verhaftet den Flor Bressers, auch bekannt als der Kokainkönig von Belgien. Er hat sich in Zürich versteckt.
Das sind drei Beispiele, wie die Mafia die Schweiz unterwandert hat. Das Fedpol vermutet rund 400 aktive Mafiosi in der Schweiz. Drogenhandel, Zwangsarbeit und Schwarzarbeit. Viele Geschäftsmodelle, brutale Methoden. Wie hat das passieren? Warum ist die Schweiz eine Mafia-Hochburg? Und was macht die Polizei gegen so organisierte Verbrechen? In dieser Durchblickfolge wird es kriminell. Wir versuchen, dem organisierten Verbrechen in der Schweiz auf den Grund zu gehen. Alexander Wenger, du hast die Folge für den Durchblick recherchiert und hast dich dafür mit der organisierten Kriminalität in unserem Land befasst. Wie gross ist denn das Problem wirklich?
Also das Problem ist grösser als bisher angenommen, das sagen sogar die Behörden. Mhm. Interessant finde ich einen Vorstoss vom Tessiner Nationalrat Marco Romano von der Mitte. Er hat den Bundesrat 2021 Folgendes gefragt.
Wird heute alles unternommen, was möglich ist?
Und ich finde, die Antwort vom Bundesrat ist sehr aufschlussreich.
Die mit ausländischen Partnern ausgetauschten Informationen haben zur Erkenntnis geführt, dass die Präsenz und die Aktivitäten von Mafia-Organisationen in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten unterschätzt worden sind.
Die Größe des Problems beschäftigt auch Nicoletta Della Valle. Sie ist Direktorin von Fedpol, der Schweizer Bundespolizei.
Ja, in der Schweiz kann man sagen, ein Teil der organisierten Kriminalität fliegt unter dem Radar. Solange Herr und Frau Schweizerinnen und Schweizer sich nicht betroffen fühlen, also es gibt keine Einbrüche ins Haus, es gibt keine Einbrüche ins Auto, interessiert es auch nicht so wahnsinnig. Wir neigen dazu zu denken, wir seien eine Insel, ein Paradies der Glückseligen. Und Sachen, die man nicht sieht, die gibt es nicht.
Das Fedpol hat eine interaktive Karte im Internet veröffentlicht. Man sieht dort, dass so in den 60er und in den 70er Jahren die Behörden die Mafia zuerst mal nur in drei Kantonen vermutet, und zwar in Zürich, Thurgau und Tessin. Und heute, also 60 Jahre später, vermutet man über 30 Mafiazellen, und zwar verteilt über die ganze Schweiz.
Wie hat sich die Mafia bei uns so ausbreiten können?
Das ist eine gute Frage. Nochmal die Chefin vom Fedpol, Nicoletta Della Valle.
In den 50er und 60er Jahren hat man die Italiener geholt, für zu bauen, für zu unterstützen. Und mit ihnen sind natürlich auch die italienische Mafia gekommen. Das ist sicher speziell. Wir haben sehr eine grosse italienische Diaspora. Mir ist aber sehr wichtig auch zu sagen, dass wir jetzt nicht hergehen und alle Italiener unter Generalverdacht stellen. Ich denke, ein Teil der organisierten Kriminalität, gerade die italienische Mafia, ist super integriert. Wir haben sozusagen die Nonni, die Grosseltern hier gehabt, und jetzt kommen die Enkel, kommen und wollen hier investieren, wollen hier mit Immobilien handeln. Also das ist natürlich das Ziel der italienischen Mafia, ist in die legale Wirtschaft reinkommen.
Jetzt, Mafia ist also ein abstrakter Begriff. Man kennt es vielleicht so ein bisschen aus den Filmen oder liest mal etwas in den Zeitungen. Aber wie wird denn Mafia überhaupt definiert?
Also eigentlich redet man bei der Polizei von organisierter Kriminalität oder kurz OK. Und das ist ein Oberbegriff für alle Formen. Und wenn man von der Mafia redet, dann meint man eigentlich die italienische Mafia. Mm. Ich bin im Duden anschauen und der Duden definiert das so, Zitat, erpresserischer sizilianischer Geheimbund. Mm. Umgangssprachlich wird das aber alles ein bisschen vermischt und nicht so genau genommen. Man redet zum Beispiel auch von der albanischen Mafia, der kolumbianischen Mafia etc. Wenn man korrekt sein will, dann nutzt man den Begriff organisierte Kriminalität, aber Mafia ist einfach Umgangssprache.
Mhm. In welchen Branchen ist denn das organisierte Verbrechen aktiv und welche Gruppierungen sind bekannt?
Also das Geschäftsmodell ist sehr vielfältig. Und zwar fangen wir mal an, ganz klassisch ist das der Drogenhandel, mhm. Dann kommt dazu der Waffenhandel und auch der Menschenhandel. Also da geht es davon, zum Beispiel einfach billige Arbeitskräfte in einem Nagelstudio, wo schwarz arbeiten, oder auch Zwangsprostitution in einem Bordell. Dann gibt es natürlich verschiedene Formen von Fälschungen, also zum Beispiel Passfälschen, Medikamentenfälschen oder einfach Markenkleiderfälschen. Was auch zum organisierten Verbrechen dazugehört, ist der Wettbetrug, also gerade im Sport zum Beispiel, Fußballwette etc. Und natürlich Schutzgelderpressung. Also man geht an zu einem Geschäft und sagt, dein Geschäft ist bedroht, aber wir helfen dir natürlich, dass das geschützt wird. Mhm. Aber man schützt sich eigentlich nur von denen selber. Mhm. Man kann aber auch noch andere Formen zu der organisierten Kriminalität rechnen, also zum Beispiel so Betrugsformen. Viele kennen das zum Beispiel unter Enkeltrick, wo jemand anruft und sagt, hallo Grossi, ich bin's, ich brauche dringend Geld, ich habe ein Problem. Oder auch die neuere Version davon, die sogenannten Schockanrufe. Also da ruft man zum Beispiel einfach an, vor allem auch ältere Menschen, und behauptet, das Kind sei bei einem Autounfall verletzt, sei jetzt im Spital und braucht ganz dringend ein Medikament, das die Krankenkasse nicht zahlt. Also man sieht auch, dass die Sachen sich entwickeln. Was auch dazu kommt, ist der sogenannte Romance-Scam. Auf Deutsch heisst das Liebesbetrug. Da wird einsamen Menschen über Facebook und Co. die grosse Liebe versprochen und dann nach wochenlangem Hin- und Herschreiben will man sich dann treffen, der vermeintliche Traummann. Und dann passiert einfach immer ein Missgeschick. Er steckt beim Zoll fest, das Portemonnaie wird geklaut und er braucht ganz dringend Geld über Western Union zum Beispiel. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist die Geldwäsche, weil das kriminelle Geld, also vielfach auch Bargeld, das sie verdienen, wenn sie ja dann ins legale System einschleusen, damit sie können zum Beispiel Immobilien kaufen oder einfach ganz einfach Löhne zahlen. Was ich noch interessant finde, ist auch, dass die kriminellen Gruppen immer wieder neue Geschäftsmodelle entdecken. Wenn man von Mafia redet, dann haben viele Leute so den Drogenhandel im Kopf oder Zwangsprostitution. Aber zum Beispiel die italienische 'Ndrangheta bietet auch Giftmüllentsorgung an und das zu viel billigeren Preisen als die legale Wirtschaft. Die Mafia macht es sich einfach, sie verbuddelt den Giftmüll einfach in einem Erdloch oder versenkt es im Meer.
Also Mafia ist, kann man sagen, viel mehr als eben einfach nur die lokale Nachbarschaft und Geschäfte erpressen und Drogenhandel. Wie du gesagt hast, da gibt es so viele Geschäftsfelder, die man gar nicht angenommen hat, dass das auch zu der Mafia gehört.
Genau, und sie tun zum Teil auch in der legalen Wirtschaft mitbieten. Also eben gerade die erwähnte Giftmüllentsorgung machen sie auch Offerten wie die legale Wirtschaft. Und sie gewinnen dann den Auftrag, weil sie halt dann einfach sehr billig sind.
Direkt. Was für Gruppierungen gibt es denn in der organisierten Kriminalität?
Also die grösste Gruppe in der Schweiz ist die italienische Mafia. Sie heissen zum Beispiel 'Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra oder Sacra Corona Unita. Doch es gibt auch Verbrecherbanden aus Südosteuropa, also aus dem Balkan, ebenfalls aus den GUS-Staaten. Das sind Länder wie Russland, Usbekistan, Turkmenistan. Dann gibt es die bekannten amerikanischen Rocker-Gangs, wie zum Beispiel die Hells Angels, die Bandidos oder auch die Outlaws MC. Die sind ein bisschen bekannt, dass sie dann öffentlich mal eine Schlägerei haben.
Genau.
Noch nicht so bekannt hingegen sind so neuere Gruppen, wie zum Beispiel Black X, die kommen aus Nigeria. Aber auch die türkische Gruppe namens Osmanen Germania oder die kurdische Gruppierung Bahots.
Jetzt reden wir da immer von der ausländischen Mafia. Gibt es auch eine Schweizer Mafia, quasi das eigene Gewächs von uns?
Das ist eine spannende Frage, das habe ich mich auch gefragt, ob wir eine eigene Mafia haben, also Herr und Frau Müller, die sozusagen heimlich im Drogenbusiness dabei sind. Und diese Frage habe ich darum auch der Fedpol-Chefin Nicoletta Della Valle gestellt.
Es gibt auch dazu eine Anekdote, was die Bankomatensprengung angeht. Es hat offenbar ein paar Schweizer gegeben, die das auch probiert haben. Und im Unterschied zu den ausländischen Banden ist es denen nicht gelungen. Die Schweizer haben durchaus eine Rolle in organisierter Kriminalität. Vor allem, wenn es darum geht, also als Treuhänder, als Anwälte, als Notare. Beispielsweise, wenn eine Gruppe sagt, ich bestelle jetzt einen Container mit Bananen in Südamerika, dann gründe ich eine Strohfirma. Und wenn dann der Deal fertig ist, muss ich die Firma wieder auflösen. Also es gibt Unterstützung in der Schweiz. Die Schweizer haben ja eine Rolle, wenn man jetzt beispielsweise all die leeren Kebab, Barbershops nennen. Irgendjemand profitiert, nämlich der, der die teuren Räume vermietet, wo nachher Geld gewaschen wird. Also es ist nicht so, dass die Schweizer nicht Finger drin haben. Die Schweizer profitieren durchaus auch von organisierter Kriminalität in der Schweiz.
Möglich ist auch, dass die Mafia die Schweizer Behörden infiltriert hat. Das ist jetzt aber sehr spekulativ, für das habe ich jetzt keinen Beweis gefunden.
Es scheint fast, als wäre die Schweiz ein Tummelfeld für die Mafia. Was macht es denn so attraktiv für die organisierte Kriminalität, bei uns aktiv zu sein?
Also es wird dich überhaupt nicht überraschen. Es ist das Geld und es sind die Drogen. Mhm. In Schweizer Städten wird viel gekokst. Es gibt eine Studie, wo das Abwasser in 15 grossen europäischen Städten auf Kokainrückstände untersucht hat. Und die Schweiz ist gerade mehrmals vertreten. Mhm. Auf Platz 1 ist zwar Antwerpen in Belgien, aber auf Platz 5 ist Zürich, auf Platz 6 ist Basel und auf Platz 7 ist Genf, also gerade 3 Spitzenplätze.
Top 10 gut vertreten da.
Absolut. Mhm. Und eine Studie von der Universität Lausanne mit Sucht Schweiz schätzt, dass in der Schweiz 5 Tonnen Kokain pro Jahr umgesetzt werden. Ich habe das mal abgerechnet. Das sind 140'000 Linien Koks, die jeden Tag durch die Schweizer Nase geschnupft werden.
Unglaubliche Zahlen.
5 Tonnen Kokain haben einen geschätzten Warenwert von 330 Millionen. Also wenn man sich die Mafia als eine Firma vorstellt, dann sind 330 Millionen ein richtig grosser Umsatz. Ein weiterer Grund, warum die Schweiz so attraktiv ist, ist der Schweizer Finanzplatz. Drogenhandel läuft ja vielfach über Bargeld. Mhm. Und das Geld muss in den Kreislauf rein. Und zu dem Thema, also Geldwäsche, habe ich mich mit der Stefanie Oesch getroffen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat 2009 an der Uni Zürich eine Dissertation geschrieben mit dem Titel «Die organisierte Kriminalität – eine Bedrohung für den Finanzplatz Schweiz». Und sie hat mir aufgezeigt, wie Geldwäsche unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und unserer Demokratie schadet.
Es fängt an, dass es nicht versteuert ist, dass keine Sozialabgaben auf diesen Geldern entrichtet sind, dass es eine gewisse Wettbewerbsverzerrung gibt, wenn es irgendwelche Kartellabsprachen gibt. Es gibt eine Kaufkraftverschiebung hin zu reichen Kriminellen, weg vom normal verdienenden Mittelstand. Es kann Korruption fördern, Politiker werden bestochen. Es ist unendlich, wenn sie fast wollen. Also die Schäden werden immer grösser und am Schluss kann es eigentlich die ganze Wirtschaft eines Landes gefährden.
Wie ist Stefanie Oesch zu ihrem Ergebnis gekommen?
Sie hat geredet mit vielen Behördenmitgliedern, mit Ermittlern etc., aber auch mit Leuten aus der Finanzindustrie, weil viele Sachen sind den Leuten schon bekannt. Also es ist kein Geheimnis, wie Geldwäsche funktioniert, aber die Methode ändert sich immer wieder. Das Spannende daran ist, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Mafia, Polizei und Banken. Und die Mafia ist sehr einfallsreich, sie findet immer wieder neue Wege.
Sehr kreativ. Ich glaube, es entstehen fast laufend neue Maschen, neue Wege, neue Absatzmärkte. Und das muss auch so sein, weil auch auf der anderen Seite die Gegnerschaft, wenn man es so nennen möchte, von der ganzen Strafverfolgungsbehörde ja auch nicht auf den Kopf gefallen ist und vor allem auch nicht untätig ist. Also für jeden Absatzmarkt, den sie kappen, muss es einen neuen geben.
Die Wissenschaftlerin Stefanie Oesch listet in ihrer Dissertation verschiedenste Tricks auf, wie die Mafia versucht, das Geld ins Finanzsystem hineinzuschliessen. Und ich habe 5 spannende Beispiele herausgenommen. Zum Beispiel der Trick 1 mit den Tarnfirmen.
Die sogenannten Shell-Firmen, Shell-Companies, und deren ihr Ziel ist eigentlich nur, dass sie den wirtschaftlich Berechtigten verschleiern. Das heisst, sie machen so eine Shell-Firma auf, die sitzt billig auf den Bahamas. Und dann überweisen sie als kriminelle Person dieser Shell-Firma das Geld. Im besten Fall noch für irgendeine Rechnung, für eine Dienstleistung, die nie erfolgt ist. Die Shell-Firma gehört aber rein. Das heisst, sie kommen das dann nachher einfach sauber gewaschen wieder zurück.
Der Trick 2 ist der Kauf von Luxusgütern.
Sie gehen an die Bahnhofstrasse, wählen sich irgendeine beliebige Luxusmarke aus, kaufen sich die allerteuerste Uhr, zahlen ein paar und bringen den Verkauf, die erworbene Uhr nachher irgendwo wieder zum Verkauf. Sei das über irgendwelche Online-Plattformen oder sei das im Kollegenkreis, das überschießt dann innen überlassen. Und dann haben sie das Geld so gewaschen.
Neben der Uhr geht das natürlich mit allen teuren Luxusgegenständen. Also es geht auch mit Schmuck, Immobilien oder auch mit teuren Kunstwerken. Und gerade zu den Kunstwerken gibt es auch noch einen spannenden Trick, den die Mafia macht. Und zwar bringt die Mafia ein mäßig bekanntes oder nicht so wertvolles Kunstwerk zu einem Auktionshaus und bietet das dort zum Verkauf an. Gleichzeitig gibt die Mafia an einen vermeintlich interessierten Käufer, der in Wahrheit ein Komplize ist, viel Geld. Der Komplize bietet an der Auktion mit, überbietet alle mit einem überrissenen Preis und kauft das Kunstwerk. Das Kunstwerk wird dabei nicht wirklich verkauft, es ist allein um die Show gegangen im Auktionshaus. Und die Mafia hat so am Ende des Tages einen legalen Beleg für den Verkauf von dem Kunstwerk und kann das verdiente Geld zum Beispiel bei der Bank deklarieren.
Es ist schon eigenartig, dass es niemandem auffällt am Schluss.
Ich glaube, es fällt halt nicht auf, weil man zuerst mal von der Betrugsmasche muss hören. Und ich meine, es hat ja dann auch niemand gross Interesse da jetzt da nachzufolgen. Also das Auktionshaus ist ja froh, dass es verkauft hat. Ja. Und ja, wer weiß denn schon wirklich, was denn der wahre Wert ist von einem Kunstwerk? Das wissen ja nur super eingeweihte. Und es gibt ja immer wieder auch total überrissene Preise, also wo Kunstwerke erzielen. Der nächste Trick, den ich dir jetzt verrate, hat einen witzigen Namen. Er heisst Smurfing.
Also ein Smurf ist ja ein Schlumpf und ein bisschen so muss man sich das vorstellen. Sie können ja nicht einfach mit 1 Million in Cash auf unsere Schweizer Banken gehen und sagen, ich hätte jetzt das gerne auf mein Konto eingezahlt. Da müssen Sie Papier ausfüllen bis zum geht nicht mehr und da ist es unmöglich, das irgendwo geheim zu machen. Und darum gibt es so den Trick vom Smurfing, dass Sie, ein Kollege, irgendjemand, wo sich dazu bereit erklärt, dass Sie mit kleinen Tranchen gehen. 5'000, 4'000, 300, einfach unter einer bestimmten Schwelle, wo es auffällig wird und das immer wieder ein bisschen einzahlen.
Der Trick 4 ist der Bargeldtransfer. Also ganz einfach, man tut viel Geld von A nach B mit dem Auto fahren.
Wenn Sie 15 Autos über die Grenze schicken und jedes ist mit Geld vollgeladen, dann ist die Chance klein, dass alle hängen bleiben.
Das hat mir Stefanie Oesch auch verraten. Also es ist zum Teil ein Trick von der Mafia, die Grenzen zu fluten, weil nicht alle kontrolliert werden. Der gleiche Trick wird auch am Flughafen gemacht. Also es hat dann vielleicht in einem Flugzeug hat es dann vielleicht 10 Drogenkurier drin. Und auch wenn eine oder zwei rausgefischt werden, die anderen 8 bringen dann die Ladung dann ins Land.
Das ist ja quasi ein Kollateralschaden, den man dann in Kauf nimmt.
Ja, ich habe sogar gesehen, es gibt so Gerüchte, dass zum Teil die Mafia bewusst den einen oder anderen Drogenkurier verraten bei der Polizei, damit die Polizei ein Erfolgserlebnis hat und total abgelenkt ist und sich auf einen Kunden oder einen Kurier fokussiert und hindurch laufen die anderen Drogenkurier über den Zoll.
Gerade zum Ausspielen trifft es wirklich genau, absolut, was du gesagt hast.
Der letzte Trick, der Trick 5, den ich dir vorstellen möchte, hat einen komplizierten Namen. Er ist Englisch und es heisst Commingling Money.
Das tut man so Geld vermischen, also Legales und Illegales. Am einfachsten können Sie sich das vorstellen, wenn es irgendwo eine Firma gibt, die ist vielleicht gerade ein bisschen in finanziellen Schwierigkeiten. Sie kommen mit ihrem kriminellen Geld und bieten dem Firmeninhaber, der unter Umständen eine ganz rechenschaffene Person ist, bieten ihm an zu investieren, mit der Bedingung, dass ihr Geld auf seinen Konti landet und dort als Einnahme deklariert wird. Entsprechend hat die Firma nachher keine finanziellen Schwierigkeiten mehr, muss vielleicht zugegebenermaßen ein bisschen mehr Steuern zahlen, aber Sie als kriminelle Person haben nachher sauberes Geld, das Sie von der Firma wieder abziehen können.
Das sind jetzt einfach mal 5 Tricks gewesen, aber es gibt natürlich in Wahrheit noch viel, viel mehr.
Jetzt sehen wir, die Tricks sind bekannt. Du hast das in deinen Recherchen herausfinden können. Es ist ja klar, dass das in der Polizei und Behörden dann wissen, von dem Kenntnis haben. Was macht denn am Schluss die Schweiz? Was machen die Behörden und die Polizei gegen die Mafia?
Also das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hat eine Strategie entwickelt mit dem Titel Kriminalitätsbekämpfung 2020 bis 2023. An Bord sind der Nachrichtendienst, also der Schweizer Geheimdienst, Zollverwaltung, das Departement für Auswärtige Angelegenheiten, kurz EDA, Staatssekretariat für internationale Finanzfragen, die Finanzmachtaufsicht FINMA und natürlich die Polizeikommandanten der Kantone. Es gibt noch ein weiteres Projekt, das heisst Countering Organized Crime, auf Deutsch Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Da werden Informationen mit dem Ausland austauscht, zum Beispiel mit Interpol, das ist die Organisation der Polizei weltweit, oder auch Europol, das ist das europäische Pendant. Und natürlich gibt es auch viel Informationsaustausch mit Italien, wo seit Jahren die Mafia jagt. Ich habe Nicoletta Della Valle vom FEDPOL über die Zusammenarbeit gefragt.
Wir haben schon länger alle Polizeien an einem Tisch. Das schafft man recht gut. Natürlich ist die Sensibilität in einzelnen Kantonen grösser als in anderen. Im Tessin beispielsweise war sie schon immer sehr gross gewesen, hat auch mit der Nähe zu Italien zu tun, wo man im Tessin auch italienische Medien konsumiert. Aber das schafft man recht gut. Wo wir jetzt dran sind, ist die sogenannte zivile Behörde an den Tisch zu bringen. Weil die sehen Sachen, die die Polizei nicht sieht. Migrationsbehörden, wir arbeiten sehr eng mit dem SEM, aber auch Konkursämter, Grundbuchämter. Solche Behörden, die sehen ungewöhnliche Vorgänge. Wir gehen nicht einfach her und fragen, habt ihr etwas gesehen? Sie sehen komische Vorgänge. Beispiel ein Sozialhilfeempfänger, der anfängt, Grundstücke zu kaufen, Immobilien zu kaufen. Das fällt einem Grundbuchverwalter auf. Der sagt, das kann doch nicht sein, das ist komisch. Und mit diesen zivilen Behörden probieren wir, enger zusammenzuarbeiten.
Doch die Schweiz hat ein Problem bei der Bekämpfung der Mafia oder der organisierten Kriminalität Und auch das wird niemand überraschen, es ist der Kantönli Geist.
Ah ja, der Kantönli Geist. Da haben wir ja schon mal einen Durchblick-Folge dazu gemacht, den ich euch sehr empfehle zum Hören. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Folge verpassen möchtet, dann lasst euch ein Abo da in eurer Podcast-App.
Um das Problem mit dem Kantönli Geist ein bisschen besser zu verstehen, muss man vielleicht zuerst mal verstehen, wie die Mafia funktioniert. Und zwar eigentlich nicht viel anders als eine legale Firma. Es gibt verschiedene Mitarbeiter, Aufgaben und Abteilungen. Eine Abteilung zum Beispiel kauft das Kokain in Kolumbien, ein anderer Teil organisiert den Transport, zum Beispiel mit Drogenkurier und DrogenkurierInnen nach Europa. Andere wiederum fahren den Stoff in die Schweiz und da wird es dann über verschiedene Kanäle an die lokalen Drogendealer verkauft, bis am Schluss eine Linie Koks auf dem WC in der Disco landet. Für all die Arbeitsschritte sind in der Schweiz unterschiedliche Behörden zuständig, also die überwachen sozusagen die Wirtschaft. Zum Beispiel, für die Aufenthaltsbewilligung sind die kantonalen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden zuständig. Dann die Polizei, die ist je nach Ort unterteilt in Gemeindepolizei oder Kantonspolizei. Wenn es um Immobilien geht, also zum Beispiel, wenn eine neue Villa gekauft wird und der Besitzer oder Besitzerin sich ändert, ist das kantonale Grundbuchamt zuständig. Wenn eine Firma gegründet wird oder sie Konkurs geht, dann ist das ein Fall für das kantonale Handelsregister. Das Bundesamt für Zoll- und Grenzschutz ist eine nationale Stelle, die Ein- und Ausfuhr kontrolliert. Und das Arbeitsgesetz kontrolliert die kantonalen Arbeitsinspektoren.
Es klingt nach einem grossen Behördendschungel schlussendlich. So viele Player, die hier zusammen gegen das Verbrechen arbeiten
müssen. Das ist ja so. In der Schweiz sind die Behörden auf 3 Ebenen organisiert. Also wir haben den Bund, das ist eine Ebene, also dort ist das FEDPOL, also Nicoletta Della Valle zum Beispiel. Dann haben wir die 26 Kantone und dann haben wir darunter wiederum über 2100 Gemeinden. Es geht also um Zuständigkeiten und um Ressourcen. Wer macht was, wer hat wie viel Geld und wie viel Zeit dafür? Und das zu managen, braucht viel Energie. Mhm. Das FEDPOL beschreibt im Kriminalbericht 2020 ein Drogennetzwerk, das in über 19 Kantonen agiert hat. Also man sieht, das Verbrechen hört ganz banal nicht an der Kantonsgrenze auf.
Was wir sicher nicht können, da würde schon die Verfassung dagegen sprechen, ist eine grosse Polizeidatenbank. Ich glaube, das bringt man in die Kompatibilität mit dem Föderalismus. Aber das, was wir dran sind, ist die polizeiliche Abfrageplattform, dass, wenn ihr in einem Kanton kontrolliert werdet, dass der Polizist, der euch kontrolliert, kann schauen, ja, kennt man den vielleicht im Nachbarkanton. Also da ist man dran, das ist eine Erkenntnis, dass es nicht geht, das zu wissen, an den Kantonsgrenzen aufhört. Heute ist es leider so, dass wir mehr Informationen austauschen mit dem Schengen-Raum als Kantone untereinander.
Das finde ich eigentlich noch einen eindrücklichen Satz, dass wir mit dem Ausland mehr Infos austauschen als innerhalb vom eigenen Land, aber eben auch das der Föderalismus. Ein weiteres Problem, jedes Behördenmitglied sieht nur ein kleines Puzzleteil vom grossen Ganzen. Also die Notarin beim Grundbuch sieht, dass der Besitzer von einer Villa wechselt, der Mitarbeiter im Handelsregister ändert eine unterschriftsberechtigte Person von einer Firma im System und eine Lebensmittelinspektorin inspiziert schon zum dritten Mal ein Restaurant, das wiederholt gegen die Hygienevorschriften verstößt. Das sind 3 unterschiedliche Vorgänge, aber dahinter steckt vielleicht eine kriminelle Organisation. Und die 3 Mitglieder der Behörde müssen also geschickt die Einzelfälle miteinander verknüpfen.
Wir haben über Polizei und Behörden geredet. Wie sieht es denn beim Recht aus? Hat die Schweiz genug starke Gesetze, um der Mafia das Handwerk zu legen?
Im Schweizerischen Strafgesetzbuch haben wir einen sogenannten Mafia-Artikel. Er heisst 260 Ter. Und dort steht, dass es bis zu 10 Jahre Gefängnis gibt, wenn jemand Mitglied ist von einer gewalttätigen Organisation, die illegal geschäftet. Man kann auch verurteilt werden, wenn man zwar nicht direkt ein Verbrechen begeht, aber wenn man die Organisation in ihrem Arbeiten unterstützt. Also wenn man zum Beispiel ein Fahrer ist und Geldkurier spielt oder wenn man eine Buchhalterin ist, die das Geld von Konto A nach Konto B hin und her schiebt.
Wie gut ist denn der Schweizer Mafia-Artikel schlussendlich?
Das habe ich den Marc Piet gefragt. Er ist ehemaliger Strafrechtsprofessor von der Uni Basel und Experte in Wirtschaftskriminalität und Geldwäscherei. Und das Gespräch habe ich über Videocall aufgenommen, also es knackst ganz bisschen.
Das abstrakte Recht ist eigentlich gar nicht schlecht in der Schweiz. Das Problem, würde ich sagen, ist eher auf der praktischen Seite. Die Bundespolizei ist ein bisschen zu schwach, um wirklich gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen. Sie braucht die Hilfe der kantonalen Instanzen. Dort muss jemand den kantonalen Behörden ins Gewissen reden und sagen, hören Leute, Graubünden ist ein schöner Ferienort, aber ihr seid dann nicht etwa geschützt vor organisiertem Verbrechen.
Also am Schluss geht es wieder um ein Thema, Zeit und Geld. Im Gespräch hat Marc Piet noch einen weiteren Aspekt eingebracht. Wenn man über Geldwäsche redet, dann denke ich in erster Linie an Banken. Doch es gibt eine andere Branche, die sehr beliebt ist bei der Mafia.
Das Problem sind die Anwälte. Das hat man gemerkt in den Panama Papers zum Beispiel, dass die Tausende, Abertausende von Gesellschaften gegründet haben in der British Virgin Islands oder sonst in der Karibik und sich hinter einem Anwaltsgeheimnis verstecken dürfen. Ich kann es ein Beispiel geben. Mein Kunde heisst Assad aus Syrien. Und dann müsste ich sehr aufpassen, wenn ich merke, was der macht, nämlich das Geld vom Staat verstecken. Den müsste ich eigentlich melden. Das ist der Fall in den meisten Staaten der Welt. Und in der Schweiz sagt man ja, das ist hinter einem Anwaltsgeheimnis versteckt. Und das wird auch in Zukunft so sein.
Alexander, du hast dich intensiv mit dem Thema organisierte Kriminalität befasst. Was würdest du einschätzen? Wird die Mafia eines Tages ausgerottet?
Ich glaube kaum. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Polizei ist zwar der Mafia auf den Fersen, doch wenn eine Masche auffliegt oder wenn zum Beispiel irgendein kleiner Drogendealer verhaftet wird, kein Problem. Es kommt einfach jemand Neues. Also es ist wie ein Hydra. Man schneidet einen Ast ab und es wächst ein neuer. Die Mafia ist sehr kreativ und findet immer wieder neue Wege. Wir haben über bekannte Tricks von der Mafia geredet, also all die 5 Geldwäschetricks. Doch die viel spannendere Frage ist, welche Tricks kennen wir noch nicht? Ich will sagen, und das haben ja auch Experten bestätigt, dass verglichen vor 10, 20 Jahren sind die Behörden mittlerweile viel wachsamer. Auch die Banken schauen sehr gut mit der Geldwäsche drüber. Und man arbeitet auch sehr gut mit dem Ausland zusammen. Also das Bewusstsein ist da. Ich habe auch Nicoletta Della Valle vom FEDPOL gefragt, was ihr Fazit ist zu der Mafia. Und sie hat das Schlusswort.
Solange die Schweiz das reichste Land Westeuropa ist, solange es uns so gut geht, werden wir auch immer organisierte Kriminalität in der Schweiz haben. Ich glaube nicht, nein, es wird nicht verschwinden. Aber ich hoffe, dass wir bei den Kriminellen doch mit der Zeit den Ruf bekommen, dass wir unangenehm sind, dass in der Schweiz dass Strafverfolgung, dass Behörden, dass Bürokratie unangenehm ist in der Schweiz. Das hoffe ich schon, dass wir da in ein paar Jahren an einem anderen Ort stehen. Aber verschwinden wird die organisierte Kriminalität nicht.
Das Thema Mafia wird uns also in der Zukunft noch ein bisschen begleiten. So viel aber für heute. Danke dir, Alexander, für die Recherche zu diesem Thema. In der nächsten Durchblickfolge geht es um den Krieg von der Zukunft. Wie verändern Drohnen, Chatbots, Roboter und künstliche Intelligenz das Schlachtfeld von der Zukunft? Diese Frage beantworten wir in der nächsten Folge. Für heute sagen Tschüss, Daniel Fanslau
und der Alexander Wenger.